Was?
Was ist das denn? Falsch.
Falscher Knopf, Entschuldigung, warte mal.
Mann, jetzt konzentrier dich mal.
Ja, ist ja gut. Meine Fresse, ey.
Mit so deinen dicken Fingern.
Ich muss das hier immer machen.
Ganz empfindliche Technik.
Das ist auch falsch.
Steven?
Nein!
Auch falsch.
Mann, alles ey, falsch, was hier. Denn? Alles falsch. Ach, das ist, ja, jetzt kommt's aber.
Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Stresst mich.
Sven?
Ah, jetzt kommst du wieder so hier rüber gekrochen. Ja, du Affe, was?
Sven?
Ja.
Wusstest du eigentlich,
Nein. In
welcher Stadt
Nein.
James Bond geboren wurde? Also die Romanfigur James Bond von Ian Fleming. Ich gebe dir mal 3 zur Auswahl, okay?
Ich würde Münster sagen.
Oh, gar nicht schlecht. Immer in Deutschland.
Britische Besatzungszone, irgendwie sowas. Kommt das hin?
Wattenscheid.
Was wäre mein Leben ohne dich, ey? Es wäre ein entspannteres.
Und Sven, wusstest du eigentlich,
wo denn in Wattenscheid eigentlich?
Wir sind ja auch so ein bisschen sowas wie die Putzerfische der Fußballgeschichte. Ne? Wir schwimmen da so durch und nehmen das so mit, was wir gerade so brauchen. Ne?
Putzerfische sind doch die, die dann am Hauptfisch rumschwimmen und dann die Essensreste aus dem Kiemen rauspulen.
Ja,
und so
genau.
Also das, was übrig blieb, müssen die halt.
Die sorgen für das saubere Gebiss beim Blauwal beispielsweise.
Gab es nicht mal irgendwie, wurde nicht Rolf Töpperwien mal so genannt bei der Europameisterschaft mit Otto Rehhagel?
Der Putzerfisch von Otto Rehhagel, ja.
War das in der Süddeutschen Zeitung?
Das war.
Ich lasse das jetzt mal so unkommentiert
einfach. Das war die ich glaube, es war der Schlussgedanke zur Karriere von Rolf Töpperwien.
Okay, kann man natürlich so und so sehen, wie auch immer. Irgendwie fällt es nur ein wegen der Putzerfische. Sagen wir jetzt.
Die
also die Spezies ist jetzt eingegrenzt. Ja, ich weiß, welche
Fische
du meinst.
Wusstest du, dass die Putzerfische leben tatsächlich auch in Paaren zusammen? Also der weibliche und der männliche.
Wir reden aber heute schon noch über den Europapokal der Pokalsieger, ne?
Ja, aber ich habe so ein Gefühl, dass es heute auch so ein bisschen um Fische geht insgesamt.
Wie um Fische?
Ja, insgesamt so um Fische, um Angeln und solche Geschichten.
Was ist denn im Kaffee hier drin?
Auf jeden Fall der männliche Putzerfisch, der sorgt auch dafür, dass der weibliche Putzerfisch auch was abkriegt von dem, was er da so rausputzt aus dem Gebiss vom Wal. Ne? Aber der männliche Putzerfisch, der ist so schlau, dass er dem weiblichen Putzerfisch nie mehr gibt, als der weibliche Putzerfisch unbedingt braucht, damit er nicht zu groß wird, der weibliche Putzerfisch. Weil wenn er zu groß wird und zu fett, dann ändert er sein Geschlecht und wird zum Rivalen.
Nein.
So, und jetzt frage ich mich ja, Sven, was muss ich eigentlich tun, damit du dein Geschlecht veränderst? Also muss ich dir immer noch Frühstück geben? Muss das sein eigentlich?
Ach so, wegen auch Frau Mann, dass wir die Quote hier bei Jogo
Einmal
Bonito,
das,
weil es
natürlich,
zu viele männliche Stimmen hier
in Jogo Bonito. Und du bist mein Rivale eigentlich.
Ich bin dein Rivale?
Ja, so sehe ich das.
Ach so, wenn du mir viel gibst, bleibe ich dick. Ja. Und somit bleibe ich männlichen Geschlechts.
Jetzt hast du es.
Ach so, das heißt, du willst, dass ich hier. Ach, das ist ein ganz perfider Plan von dir.
Ich weiß.
Auf der anderen Seite,
du wirst es merken, es wird immer weniger auf dem Tisch stehen.
Aber ich kann ja auch von mir behaupten, ich sei eine Frau. Ist ja auch möglich. Ich glaube, ernsthaft, wenn ich jetzt sage, Anno 2023, meine Identität ist die einer Frau, dann hätten wir doch hier eine gemischte Quote. Hätten wir 50-50. Wäre doch.
Ja. Würden wir auf jeden Fall EU-Fördermittel kriegen.
Modernes Format wäre das dann hier.
Ja, wir würden EU-Fördermittel kriegen.
Das ist ja auch geil. Ja. Apropos EU, Burkhard. Ich habe was mitgebracht, warum die EU an und für sich eine ziemlich geile Idee ist. Guck mal. Hier. Musik aus Mechelen.
Mechelen.
Ja, Belgien, Nordbelgien, ne? Flämischer Teil, aber auch vielsprachig.
Der Kaffer Mechelen.
Wir spielen mit Verstand. Ich wurde erschaffen für solche Musik, um sie zu konsumieren.
Ja?
Ja.
Also du bist aber auch ein Karnevalstyp, ne?
Das da bin ich gerne Putzerfisch.
Ja. Weißt du, woran mich sowas erinnert?
Was denn?
An Campingplätze in der Provinz in Flandern. Und man fühlt sich immer ein bisschen fehl am Platz.
Fehl am Platz?
Ja, ich schon.
Ich nicht. Und die Belgier haben auch fantastisches Bier, wo du schon nach einer Flasche blau bist, je nachdem, welche
die Flaschen du getroffen hast.
Dann gibt es ja dieses Starkbier da. Ah, das bringt mich zu dem, ich freue mich sehr, Burkhard, weil der Stoff aus dem auch, wir reden jetzt noch über den KV-Mech, denn kein Problem, aber wir fahren wieder nach England.
Ja, wir machen endlich wieder eine England Groundhopping Reise.
Zusammen mit unserem
lieben Kollegen Armin Lehmann.
Herzensfreund.
Absolut.
Armin Lehmann. Endlich fahren wir wieder mal nach England, nach Manchester, und dann geht's rüber nach
Middlesbrough. Und dann hoch nach Sunderland.
In Stadium of Light, da gehen wir hin. Leute, ja. Und da wird natürlich auch das ein oder andere Bierchen getrunken. Also, da nehme ich auch nicht ab. Das heißt, die Gefahr, dann irgendwo in der Weiblichkeit zu landen bei dieser Fahrt. Ich
sehe nicht, dass du abnimmst, Sven. Das ist vorbei. Ich habe jetzt gelesen, wir sind jetzt in einem Alter, wo man in jedem Jahr, ohne was dafür zu können, 3 Kilo zunimmt.
Ja, aber ist das so verkehrt?
Ja, also ich kann
nicht. Du bist angekommen in dem Zustand. Du findest, du bist dir selbst genug jetzt auch, ne?
Das war aber schon immer so, Sven.
Also, KV Mechelen.
Ja, der KV Mechelen ist ja, und wir kümmern uns ja heute auch um den Europapokal, der Pokalsieger, ist ja einer der Sensationsgewinner, muss man sagen, in der Geschichte des Europapokals. Der hat nämlich in seiner Premierensaison in Europa 1987-88 es tatsächlich geschafft, den Pokal zu gewinnen. Und zwar gegen Ajax Amsterdam. Und der KV Mechelen, da fragt man sich natürlich, Sven, Provinzclub, wie haben die das gemacht mit
Geld.
Mit Geld. Natürlich. Und sie hatten einen Manager, der hieß, oder Präsident dann später, John Cordier. Und dieser John Cordier war nicht der klassische Sonnenkönig, der einfach blind Geld reingeballert hat in sein Herzensprojekt, sondern der hat das schon mit Sinn und Verstand gemacht. Das war der Besitzer der Teleindus ICT Company.
Das klingt nach viel Geld.
Das ist ein privates Telefonunternehmen gewesen in Belgien. Und da steckte in den 80ern richtig Kohle drin, als die Telefongesellschaften privatisiert
also
worden
so
sind.
Also so wie das Hoffenheim des belgischen Fußballs?
Ja, so annähernd. Ich glaube nicht ganz so viel Geld, aber so in die Richtung auf jeden Fall. Und dieser John Cordier, das war so ein Typ um die 50, der hatte so ein Kinnbart so wie Abraham Lincoln. Also so einmal so unten rum und oben und so in der Mitte nix.
So ein bisschen Amish sah
das aus. Ja, genau. Und große Brille und ein sehr ruhiger Typ, aber mit sehr klaren und knallharten Vorstellungen, was den Fußball angeht. Und der hat beispielsweise, wenn der Spieler verpflichtet hat, hat er die an eine Gesellschaft, die von seiner Telefonfirma ausgegliedert worden war. Diese Gesellschaft hat die Spieler gekauft und dann an den KV Mechelen verliehen, sodass der Club, was seine Zahlen angeht, immer auf der sicheren Seite war, und das Risiko trug dann diese Tochtergesellschaft seines Telefonunternehmens.
Und da war so viel Kohle in dem Laden, dass der nie Lizenzprobleme bekam mit dem KV Mechelen.
Ja, das war also seine Geschäftsidee und die war ziemlich revolutionär damals in den 80er Jahren. Und der Trainer dieser Erfolgsmannschaft vom KV Mechelen war Aart de Mos, ein Holländer.
Der dann später bei Werder Bremen auch mal
ein
paar Wochen war oder
der
nicht lang.
Der war der Nachfolger von Otto Rehhagel. Mhm. Als Rehhagel nach 72 Jahren dann.
Ja, da klappte erstmal nichts mit Dixie Dörner und Aart de Mos und nichts zündete.
Ich weiß übrigens, wenn ich mache jetzt ein Geständnis. Ich gestehe jetzt was.
In diesem Raum.
Ja, es gab mal eine Zeit, in der ich beruflich einigermaßen desorientiert war und nicht so richtig genau wusste, wie das mit meiner journalistischen Karriere in Anführungszeichen weitergehen sollte. Und da habe ich mich, und das war 1992, glaube ich, oder 93, oder vielleicht auch 94, es war Anfang der 90er auf jeden Fall, da habe ich mich bei der Bild-Zeitung in Bremen beworben.
Moment, kurze Pause.
Ja. So. Und da habe ich eine Bewerbung geschrieben.
Ich bat um eine kurze Pause, weil das hast du mir noch nie erzählt.
Ja, das soll jetzt auch.
Wir sind seit wie vielen Jahren sind wir befreundet?
Verheiratet?
Nein.
Wir haben fast silberne Hochzeit.
Unsere Kinder sind aus dem Haus.
Wir haben fast silberne Hochzeit. Wusstest du das?
Ist echt so, ne?
99 haben wir uns kennengelernt.
Mhm. Du hast dich bei der Aber lass uns nicht über die Bild-Zeitung reden, weil da könnten wir ja ganz lange drüber sprechen.
Ja.
Über den Sinn und Unsinn dieser Zeitung. Weil es gibt einen Sinn und es gibt einen Unsinn dieser Zeitung.
Auf jeden Fall suchte die Sportredaktion der Bild in Bremen damals einen neuen Sportchef. Und ich dachte mir, das kann ich. Und habe dann da mit der Schreibmaschine eine Bewerbung hingeschrieben. Und dachte mir, machst du ganz clever. Und Text ist auch so in Bild-Schlagzeilen. Und ich weiß noch, dass ich in dieser Bewerbung die rhetorische Frage gestellt habe, wird Aart de Mos der neue Boos? der neue Boss. Und fand das. Aber das war maximal Kicker-Niveau, Regionalausgabe.
Ich finde das schon ziemlich schlecht,
ja.
Weil da passt nichts.
Nein, ich habe den Job auch nicht gekriegt.
Ich hätte dir auch nicht gegeben, ey. Wie schlecht war das denn? Burkhard.
Du sagst auch mal, mit irgendwas musst du anfangen im Leben.
Ich bin seit 50 Jahren dabei.
Du hast nie, ja, und du hast nie eine Bewerbung geschrieben.
Nee, das stimmt wirklich.
Ja,
ja, ich hatte auch noch nie einen Arbeitsvertrag.
So.
Also. Höchstens beim Getränkehändler. Ich war in der Lehrgutannahme, die gab es damals noch. Die wurde händisch angenommen. Ich werde jedes Mal melancholisch, wenn ich das Ding da reinstopfe, das sich dreht. Und dann
seelenlosen Zettel kriegst.
So genau, ich habe früher noch die Sachen angenommen.
Natürlich.
Ja, ja sicher. So, beim Contra in Köln-Rodenkirchen. Ja, war so.
Ja, der KV-Mech. Übrigens habe ich jetzt heute gar nicht die Musik mitlaufen, die Uhr mitlaufen lassen. Wir wissen jetzt gar nicht, wie lange wir werden.
Ja, wir haben heute noch Lok Leipzig und Werder Bremen mindestens mal auf der
Uhr. Ja, und den
komm jetzt mal zu Potte,
den KV-Mechlin ja auch.
Deine Geständnisse, ja, das hat mich ehrlich gesagt, ich habe was für die Abende dann, wir haben ja dann welche, in den Pubs und trinken dann das, was man Bier nennt in England und dann werden wir darüber mal reden mit Armin Lehmann.
Von mir aus? Auf jeden Fall, dieser Artemus, der Trainer des KV Mechelen, war erst 31 damals, als er diesen Club trainierte.
Mhm.
Und das ist natürlich blutjung. Wir reden von den 80er Jahren, als die Fußballer ja auch noch ein bisschen anders sozialisiert waren. Also da musstest du schon echt einen Arsch in der Hose haben, um so eine Mannschaft zu führen. Und der war so erfolgreich, dass er die Mannschaft wirklich aus der Bedeutungslosigkeit an die belgische Spitze geführt hat. Und er hatte einen Fußballer in seinen Reihen, Eli Ohana hieß der. Der kam, den hatte er geholt von Beita Jerusalem, war also ein jüdischer Fußballer. Und dieser Eli Ohana, der...
Israelischer.
Ja.
Es gibt ja in Israel alles Mögliche.
Ja, nein, er war israelischer Fußballer und auch Nationalspieler.
Und Jude.
Und Jude.
Okay.
Und war ein Frauenschwarm.
Okay.
Sah super aus. Er muss sagen, er ist wirklich ein hübscher Junge, der dann auch den belgischen Bravo Award 1988 gewann.
Also Mehmet Scholz-Style.
Ja, schon noch ein bisschen cooler, ehrlich gesagt. Weil er auch so noch so was Schüchternes an sich hatte. So was ganz Leises. So ein bisschen was also Geheimnis.
Wie Burkhard Hupe.
Ja, aber jetzt kommt das. Ich habe dann ein bisschen was über ihn gelesen und habe dann festgestellt, dass seine Frau, kurz bevor er nach Belgien gekommen ist, seine Freundin damals, bei einem Autounfall ums Leben gekommen war und dass er deshalb so introvertiert war. Also der wollte einfach diesen Zirkus auch nicht zwingen. Und das war für ihn natürlich das allergrößte Abenteuer, nach Europa zu gehen. Dass er überhaupt Fußball spielen konnte, musste er seinem Vater, einem sehr gläubigen, strenggläubigen Juden, abbringen. Der hat ihm gesagt, du darfst Fußball spielen, aber du musst vorher jedes Mal in die Synagoge gehen. Und dann erst darfst du kicken gehen.
Mhm.
Und dann war er halt irgendwann in Mechelen und hat da gespielt. Und er war dann letztendlich der erste Israeli überhaupt, der einen Europapokal gewonnen hat. In diesem Finale gegen Ajax Amsterdam, diesem 1:0. Man muss ja ohnehin sagen, dass der belgische Fußball in den 80er Jahren ja bockstark gewesen ist. Ne? Also Ende der 70er ging das ja schon los mit Anderlecht. Dann hast du den Club Brügge noch, der ja europäisch auch immer oben mitgespielt hat, auch im Landesmeisterpokal mit Ernst Happel als Trainer.
Royal Antwerpen.
Genau. Das waren Clubs. Wenn du gegen eine belgische Mannschaft gelost wurdest als Bundesligist, dann wusstest du, das war einfach eine knüppelharte Aufgabe. Und dass Belgien 80 ins Europameisterschaftsfinale eingezogen ist gegen Deutschland, das kam ja auch nicht irgendwie aus heiterem Himmel, sondern das war irgendwie zwangsläufig. So, und der KV Mechelen spielte also im Finale gegen Ajax Amsterdam und Amsterdam war der große Favorit und dieser Manager John Cordier war sich aber sicher, dass sein Team eine ziemlich gute Chance hatte und er hat, finde ich, was ganz Tolles übrigens gesagt, so im Nachgang zu seinem Abenteuer als Vereinspräsident in Mechelen, hat gesagt, die einzige Möglichkeit, mit einem Fußballclub ein kleines Vermögen zu machen, ist, mit einem großen Vermögen anzufangen.
Ja. In den 80ern.
Ja, und er ist dann auch Anfang, Mitte der 90er ist er pleite gegangen. Das einzige Tor damals schoss übrigens ein Holländer gegen Ajax Amsterdam, ein gebürtiger Holländer, Piet den Boer. Das war sozusagen der Gegenentwurf von dem Eli Ohana. Der war groß, der hatte Mini-Pli und der hatte einen Schnäuzer und der war so ein kantiger Mittelspieler.
Mein Mann. Ja.
Wie man den so braucht und der schoss eben die wichtigen Tore und der machte da den einzigen Treffer und dieser Piet den Boer, der nie Nationalspieler geworden ist, hat dann aber in tiefer Verbundenheit, als es seinem alten Club, dem KV Mechelen, sehr schlecht ging, so um die Jahrtausendwende herum, hat er Spendenaktionen in Belgien initiiert und ist dann mit der Sammelbüchse auf die Straße gegangen und hat dafür gesorgt, dass sein Club überlebt hat. Als dann der große Telefonguru nicht mehr dabei war und das Geld ausgeblieben
so
war.
So wie der Olonska seinerzeit bei Fortuna Köln genau. rumlief.
Mit so wie die Spieler von Alemannia Aachen auch mit der Sammelbüchse durch die Fußgängerzone
vielleicht gelaufen sind. Vielleicht so Spendenaktion irgendwie wäre vielleicht auch mal so ein
auch Thema. Auch mal als ne? Thema, meinst du?
Am Abgrund. Irgendwie ja. Verein am Abgrund.
Mhm. Schiedsrichter übrigens des Endspiels war kein geringerer als Dieter Pauli aus Reit, aus Mönchengladbach. Mhm. Ja. In Straßburg, im Stadion der Insel Mainau.
Meine Güte, ja. Viel gibt es zu entdecken im Europapokal der Pokalsieger. Mhm. Gleich geht's nach Leipzig. Vorher wollen wir aber hier Reaktionen zum Besten geben. Ihr habt uns wieder geschrieben. Ihr könnt das gerne weitermachen. Ja, nur weil wir jetzt wöchentlich erscheinen, heißt das nicht, dass ihr uns nicht auch schreiben könnt. Das haben viele getan. Unter info@jogo-bonito.de ist zum Beispiel diese Mail angekommen von Thorsten Lenze. Hi, ich habe nur ein paar kurze Anmerkungen, Vorschläge. Punkt. Das geht schon mal geheimnisvoll los, ja? Also, sollte es im Hause Hupe mal einen Enkelsohn geben, wäre doch in Anlehnung an den Opa, der Name Burkhard quasi Hupe Junior, sehr passend. Burkhard quasi Hupe Junior. Oh Mann, ja, top. Ja, der Hermann Gerland, der Südländer mit Bart und Glatze. Ach, Moment, das bin ich aber dann. Er denkt, ich wäre Burkhard Hupe, weil du hast ja keine Glatze. Nein. Auf dem. Also wir müssen es mal auf dem Logo. Burkhard ist der mit den Haaren, ich bin der ohne Haare. Ja,
das sieht man doch auch.
Ja, aber er schließt dann mit den Worten, also er hat noch ein bisschen weitergeschrieben, ja Leute, macht einfach weiter so, würde ich sagen, dann quasi bis zum nächsten Mal, ciao. Thorsten, aber so kurz vor Karneval, ein bisschen lustiger, glaube ich.
Ja, Thomas Krause hat uns geschrieben, das ist ein ganz treuer Hörer und auch ein besonderer Hörer, weil er auch ein Kollege ist, er ist Sportredakteur beim Nordkurier in Neubrandenburg, im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und der schreibt ab und zu und hat jetzt gerade den aktuellen Podcast gehört und die Ankündigung für die Geschichte über Lok Leipzigs unglaubliches Jahr. Mhm. Und hat dann geschrieben, dass diese Geschichte bei ihm und seiner Zeitung, dem Nordkurier, im vergangenen Jahr eine große Story wert gewesen ist, aus Anlass des 35.
Ja, Jubiläums. Hat den Artikel hier
und hat uns den Artikel mitgeschickt.
Und das Leipziger Jahrhundertspiel.
Ja, also das ist natürlich ein wunderbarer Service. Wir haben auch schon Sachen gekriegt über Juventus Turin, die wir in unser Archiv ablegen sollen von Hörern. Sowas finde ich natürlich auch toll. Ne? Also wenn sich unsere Hörer um unser Archiv kümmern und dafür sorgen, dass uns der Stoff nicht ausgeht.
Schön aufgemacht, der Artikel. Total. Oben mit Originalfotos, unten dann der Erfolgstrainer Hans-Ulrich Thomale, der von dem Spiel, über das es heute... Also über das wir ausführlichst reden werden, das Halbfinale vor allem gegen Girondins Bordeaux, sagt er, das war das Spiel meines Lebens.
Ja.
Toller Artikel und vielen Dank. Er kommt da von der Region, ich war da ein paar Mal da.
Aus Neubrandenburg kommt er. Und Thomas, ich habe jetzt mal ein bisschen, du weißt ja, ich lag ja geografisch am Anfang daneben und habe das tatsächlich nach Brandenburg verortet, weil ich...
Was falsch ist.
Was ganz falsch, was naheliegend ist, aber was falsch ist. Es ist an der Mecklenburgischen Seenplatte. Das ist eine Kreisstadt und diese Kreisstadt behauptet von sich selbst, dass die Kultur- und die Veranstaltungsszene eine große Rolle spielt.
Oh,
so,
also Thomas, wir, Jogo Bonito.
Thomas, oder? Und jetzt mal nachdenken, der Nordkurier, Kultur-, Veranstaltungsszene, du Jogo als
Bonito.
Fußballredakteur, so.
Ja, mach mal was. Außerdem habe ich da ein Unfinished Business in der Mecklenburger Seenplatte. Ja, ist dieses Unfinished Business ist über einen Meter groß und hört auf den Namen Hecht. Ich bin mit einem Guide da permanent.
Ich wusste,
ich habe mir den Fische. Arsch abgefroren. Ja. Ich habe 100 Guidings, glaube ich, gehabt. Und
Guidings?
Ja, also Plural von Guiden, also Leiten. Einer, der mit mir auf den See fährt.
Sag und der längste auch, ich bin Hecht. Heute dein Guider?
Nein. Kann man auch nicht gendern, glaube ich. Und der längste Hecht war 95 cm. So wir denn da nochmal aufschlagen sollten. Ich habe eigentlich abgeschlossen mit der Mecklenburg.
Wie, du hast einen 95 cm langen Hecht gefangen und das reicht dir nicht?
Nein, auf keinen Fall.
Ja, aber das ist doch super.
Du bist kein Ansprechpartner. Wusstest du eigentlich, wie viele Zähne ein Hecht hat?
Warum sollte ich das wissen?
Wusstest du, sag mal was.
Nein, weiß ich nicht. 200.
Nein, 700.
Ja, gar nicht schlecht.
Ja, für Menschen, die so solche Infos, die finden das geil. Ich finde es auch super, aber... Ja, vielleicht bringt mich eine solche Kulturveranstaltung wieder da an den See und wieder auf den See und ich versuche es noch einmal. Dann
so lange können wir da nicht bleiben, Sven.
So, Leute, bevor wir jetzt wirklich nach Leipzig gehen und ausführlich über Lok Leipzig sprechen und die Saison 86-87, die spektakulär begann, und zwar auf dem Klo. Kann man das so sagen? Ich glaube schon, ne? Wenn man die Ruhe hat, dann geht man ziemlich
die oft aus dem Klo. Die Ruhe oder die Ruhe?
Nein, die Ruhe. Die Ruhe. Krankheit, Ruhe.
Ja, die Ruhe.
Ja. Bevor es dahin geht, noch der Hinweis, wir treten tatsächlich auf am 13. Juni in Köln-Ehrenfeld in der neuen Kulturkirche Ehrenfeld. In dem Line-up derer, die da auftreten, unter anderem Christine Westermann und Jogo Bonito Live. Ist für uns echt cool, da aufzutreten. Den Link zu den Tickets habe ich in die Shownotes gehauen. Da könnt ihr die erwerben. Wir machen da einen sehr schönen Abend. Und wer nicht aus Köln kommt, Ehrenfeld ist ein super Kiez. Das sagt man zwar nicht in Köln, ist ein Veedel. Wo man auch im Anschluss an die Veranstaltung sehr schön ausgehen kann, was essen kann, das Leben genießen kann.
Ich habe da mal gewohnt, ist echt schön.
Ehrenfeld, ist super schön. Also Köln ist sowieso viel schöner, als man eigentlich gemeinhin meint.
Nein, das stimmt nicht.
Doch, würde ich schon sagen. Aber
nein, das stimmt nicht.
Ich darf das. Was bist du denn für ein Idiot?
Nein, es ist keine schöne Stadt. Es ist keine
normale. Nein, nicht im herkömmlichen Sinne mit Prachtstraßen und so. Man hat den Kölner Dom. Aber da zu leben ist wunderbar. Ja. Haben wir alles gesagt?
Musst du gleich so aufregen. Das ist, weißt du, das ist, wenn man auch einem Kölner sagt, ich mag kein Kölsch, dann ihr flippt sofort aus. Das ist doch furchtbar. Nehmt es doch einfach hin. Das mag nicht jeder Kölsch. Ja,
dann geh doch nach Gladbach.
Ja, würde ich auch.
Na, so,
denk
also,
an, denk, an Magnum und, denk an Magnum und das Altbier. Das habe ich mir dir bei der letzten Folge erzählt.
Das Gute ist,
dass der Magnum das Altbier mochte. Mir ist übrigens gerade was eingefallen, Sven. Wollen wir gleich, bevor wir jetzt endlich mit Lok Leipzig anfangen, haben wir schon jemals so lange rumgeeiert, bis es losging? Ich wollte dich darum bitten, wenn mir diese Bitte gestattet sei,
Ich fängt schon mal ganz gut an.
Ja, dann würde ich mir wünschen, dass du noch einmal nachblätterst in deinem Audioarchiv und uns noch einmal den O-Ton, den Originalton des Leipziger Fußballamateurs Heiko Scholz zu Gehör bringst. Der, finde ich, das Jahr der Leipziger recht passabel zusammengefasst.
Ich lasse nichts unversucht. Hier in der Förderklasse mit meinem Schüler Hupe.
Scheiße, Gold gemacht. So.
Was haben die nochmal in Leipzig?
Scheiße, Gold gemacht.
Ja. Ah, ja, warum denn nicht? Also, damit sind wir im Thema. Ich habe nur eine Sache nicht abgeschlossen. Tickets in den Shownotes und wer uns unterstützen will, das ist nach wie vor das, worum es wirklich geht bei unserer Flucht nach vorne und dem wöchentlichen Erscheinen.
Finde ich wirklich super, den Ausdruck.
Die Flucht nach vorne. Wenn ich mal eine Autobiografie raushaue, dann die Flucht nach vorne. Ist so. Warum sollst du verweilen? Die Flucht nach vorne ist das Beste.
Augenblick verweile noch.
Ja. Steht in den Shownotes.
Boris Becker.
In den Shownotes jogo-bonito.de, da findet ihr alles. PayPal, IBAN, Kreditkarte, wir nehmen alles und freuen uns, wenn ihr eintretet in den Club des Jugadores. Und als Dank, jeder, der spendet, taucht auch in den Shownotes namentlich, vornamentlich auf. So, jetzt aber final, ab nach Leipzig, Burkhardt.
Ja, wir kommen ins Jahr 1987 und in diesem Jahr 1987 erlebt der Fußball der DDR seinen emotionalen Höhepunkt. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Es war das größte Fußballspiel, auf jeden Fall behaupten das bis heute viele Menschen in Sachsen vor allen Dingen, das emotionalste Fußballspiel. Es war ein Spiel, das die Nation, also die DDR, die ja schon in den letzten Zuckungen sich bewegte, nochmal zusammengeführt hat und ein Spiel, das von einem Spieler geprägt worden ist.
Ja, hört mal diese Kulisse.
Zoran Vujovic gegen René Müller. Gut, René, prima! Ein Teufelskerl! Ein Teufelskerl, dieser René Müller. Schauen Sie, er atmet durch, er weiß, das kann jetzt die Entscheidung sein.
Ja, was war passiert? René Müller, der Torhüter auch in der DDR-Nationalmannschaft, er war Fußballer des Jahres in der DDR in den Jahren 86, 87. Er war absolut in seiner Prime und er hält einen Elfmeter gegen Girondin Bordeaux. Und diese Kulisse, wir sagen es gleich erst, wie viele Menschen da in dem Stadion wohl waren. Hört selbst, in dieser Kulisse schnappt er sich selber den Ball. Und ach, hört selbst.
Und er kann es perfekt machen. Das gibt es nicht. René Müller. Junge, wir drücken dir die Daumen. René Müller trifft. Prima, der erste FC Lok Leipzig ist im Finale des Cups der Pokalsieger. Und schauen Sie sich.
René Müller, der Torhüter, macht also alles klar, wird innerhalb von einer Minute unsterblich und sorgt dafür, dass Leipzig ins Finale einzieht als krasser Außenseiter in diesem Wettbewerb, obwohl man sich ja das Viertelfinale selbst als Ziel gesetzt hat, aber es dann wirklich so weit zu bringen und bis ins Finale zu kommen, steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Und dieser René Müller, Sven, der hat wirklich in diesem Augenblick, in diesem Elfmeterschießen, als es um alles oder nichts ging, seinen allerersten Elfer geschossen.
In einem Strategiepapier von Lok Leipzig fand ich das Ziel Halbfinale wieder, was mit dem Moment
Halbfinale
mindestens mal erfüllt war. Und auf die Kulisse mal nochmal zu sprechen kommen. Wir hören diese Jubelszenen im Hintergrund. Man schätzt, dass da 110.000 Menschen im Leipziger Zentralstadion waren. Ich meine, in den ersten Runden dieser Europapokalsaison waren da mal 5.000, 6.000. Und was du eben gesagt hast, das war ein richtiger Fluchtpunkt und die Leute sind rein in dieses Stadion, das ja normalerweise für 73.000 konzipiert war. Und es waren so viele da, die dann noch Handgeld gezahlt haben. Man sprach da von 10 Ostmark, die dann tatsächlich die Ordner bekommen haben für Leute, die sie reingelassen haben. Mhm. Und die Mannschaft des Trainers Hans-Ulrich Thomale saß ja vor diesem Spiel da drin und denen wurde gesagt, wundert euch nicht, wenn ihr gleich auf den Platz geht, man sieht keine Treppen mehr. Was ist das für ein Rund, das nur aus Menschen besteht?
Ja, es gibt in diesem Artikel, den wir ja vom Thomas Krause geschickt bekommen haben, ich finde, der fängt wunderbar an, dann kriegt man ein Gefühl, was das für ein Abend gewesen ist. Der Thomas hat also geschrieben, Leipzig, also ist die Ortsmarke, das Klackern der Fußballschuhe, das gleißende Flutlicht im Leipziger Zentralstadion, die schwarze Wand aus Tausenden von Zuschauern. Hans-Ulrich Thomale hat den Beginn dieses Jahrhundertabends noch genau vor Augen, so als wäre es erst gestern gewesen. Thomade sagt, es war unglaublich.
Er sagte auch, es war das größte Spiel seiner Karriere. Es war ein Halbfinale und das ziemlich am Ende einer Saison, die spektakulär begonnen hat auf der Toilette, muss man sagen. Es ist ganz genau so bei Lok Leipzig. Es war ein beschissener Start, muss man sagen, denn die Mannschaft hat sich in der Vorbereitung auf die Saison durch eingeschweißte Versorgungsbeutel, die sie anscheinend dann zu sich genommen haben, wohl die Ruhe eingefangen. Eine wirklich schwere Erkrankung, eine Durchfallerkrankung. Das, im Krieg gab es ja auch die Ruhe. Mhm. Die hat ja viele Leute da niedergerafft. Und die Mannschaft war in Quarantäne.
Ja, aber sie war vorher, und das ist das Pikante gewesen, sie war vorher in der UdSSR, also beim großen Bruder. Das durfte niemand wissen. Darfst
du niemandem erzählen?
Nein, das durfte niemand. Heute dürfen wir es ja sagen.
Die Scheißerei.
Ja. Und das ist natürlich eine hoch ansteckend, wie du gesagt hast. Sie kamen also zurück und konnten kaum noch laufen. Und diese ganze Reise muss eine absolute Katastrophe gewesen sein. Ne? Mit kaputten Bussen, ewig langen Fahrereien, mit Kakerlaken verseuchten Zimmern, in denen sie gewohnt haben, mit Spielen, die nicht richtig organisiert wurden. Also das war eine Saisonvorbereitung, ein einziger Albtraum. Und dann bringst du noch die Scheißerei mit nach Hause. Dann kann das Jahr eigentlich nicht gut werden. Und das wurde ein einzigartiges Jahr für Lok Leipzig tatsächlich. Das ist das Besondere.
Ja, es ging ein bisschen eckig los mit der Saison, aber man nahm langsam Fahrt auf und kam immer weiter. Ich meine, es gab ja den Seriensieger in der DDR, Dynamo, Berlin, Dresden war auch sehr stark, aber Lok Leipzig war dritte Kraft in der DDR-Oberliga und mischte oben mit und man kam immer mehr in Tritt und dann eben dieser große Gegner. Aber das Kuriose war ja, man hatte das Hinspiel 1-0 gewonnen, dann das Rückspiel, mehr als ausverkaufte Bude und das Spiel beginnt denkbar schlecht, nämlich mit einem Eigentor in der dritten Minute. Ja? Mhm. Und dann wogt das Spiel hin und her und wenn du dir die Gegner anguckst, das finde ich ja immer das Kuriose, wie groß war denn der DDR-Fußball? Ja, er war groß, denn Lok Leipzig setzte sich unter anderem mit diesem René Müller gegen eine Mannschaft durch, die trainiert wurde von Aimé Jacquet.
Mhm, dem späteren WM. Trainer der Franzosen 1998, Weltmeister.
Und er war sehr erfolgreich mit Girondin Bordeaux und da spielte ein Jean Tigana, den kennen wir noch aus dem Halbfinale.
Ganz eleganter Spieler.
Ganz eleganter Spieler. Und Patrick Battiston. Das ist also der, der von Toni Schumacher umgemäht wurde im Halbfinale und der war auch im Herbst seiner Karriere. Girondin Bordeaux war eine richtig gute Mannschaft.
Ja. Und Gernot Rohr hat er auch gespielt, der spätere Erfolgstrainer, der ja dann irgendwann einen Punkt in seinem Leben erreichte, wo er mehr Franzose war als Deutscher und der, finde ich, ein ganz wunderbarer Mensch ist. Also wenn der anfängt, über Fußball zu erzählen, das ist ganz, ganz toll, dem Mann zuzuhören. Und der war damals noch aktiv dann später auch im Elfmeterschießen. Das Besondere an diesem Spiel war auch, dass Leipzig die große Chance bekommen hatte, das Spiel dann wenigstens in der Verlängerung zu seinen Gunsten vielleicht zu entscheiden. Auf jeden Fall gab es einen Elfmeter für Lok Leipzig und dieser Elfmeter wurde von Zötzsche vergeben.
In der 108. Minute?
Ja. Und das war natürlich ein Omen, das irgendwie nicht so prickelnd war, dass der Uwe Zötzsche diesen Elfer nicht reingekriegt hatte. Und der schoss dann aber im Elfmeterschießen trotzdem wieder. Und das ist mein Kerl, Sven.
Definitiv. Also das, er war, das sagte halt der Tomale über Zötzsche, er war halt ein Eisvogel. Ja? Da habe ich auch von Peter Neururer, irgendwie dieser Begriff ist unter Trainern anscheinend irgendwie.
Eisvogel?
Eisvogel, das sind die, die... Wir sind wieder in der Natur, Hechte, ne, überhaupt,
Putzerfische,
Fauna ja. und Flora, die sind ganz lange, stehen die da, die Eisvögel, warten auf ihre Beute, dann packen sie zu und dann haben sie die Beute auch. Ein Eisvogel lässt sich durch nichts erschüttern, aber der Zötzsche verschoss eben in der 108. Minute seinen Elfmeter. Aber überhaupt, es ist im Prinzip die Geschichte der Elfmeter, denn bei Girondin Bordeaux zitterten die Knie schon dann irgendwann vor dieser Kulisse, bei diesem Auswärtsspiel, wo man ja selber das 1-0 geschossen hatte. Und so schickten Aimé Jacquet und die anderen einen sehr unglücklichen Jugoslawen, den Zoran Vujovic, zum Elfmeterpunkt. Der wollte gar nicht und dann hielt eben dieser René Müller und Lok Leipzig.
Man muss aber auch sagen, das Finale. Dass dieser Elfmeter fast die Torlinie fast nicht erreicht hätte.
Du hast also, ihn dir auch nochmal geschossen.
Womöglich hättest du den auch gehalten, ganz ehrlich.
War das überhaupt ein Schuss?
Ja, also man merkte wirklich, die ganze Verzweiflung, jetzt da zur Tat schreiten zu müssen, war von der Mittellinie an. Man weiß das ja manchmal, also auch als Reporter. Du siehst, du guckst dir den Körper an, was der Körper ausstrahlt und du kriegst eine Ahnung, ob der Ball reingeht oder nicht.
Ja, aus die Maus. Also Lok Leipzig war weiter und hält es abends, also da gibt es ja keine zwei Meinungen, oder?
Nein, René Müller. Und der wurde natürlich auch gefragt, Mensch René, auf dem Platz wurde. Es war ja auch damals noch gar nicht so üblich, dass da sofort...
Was für ein Strahl in den Winkel auch, was für ein Elfmeter.
Mit rechts nach links oben in den Giebel, ganz kurz, Humor. Du denkst, der hat besser geschossen als Harry Kane. Hm? Und es war sein erster Elfer. Natürlich wurde er gefragt, Mensch René, wie und warum?
Ich habe noch nie Elfmeter geschossen, das war mein erster, ich habe bloß dran gehauen.
Ich habe bloß reingehauen. Ich habe bloß reingehauen. Sven, das Leben kann so einfach sein. Du musst das Ding einfach nur machen.
Ja, ja, echt eine coole Geschichte. Also ich hatte die von Lok Leipzig gar nicht so auf dem Zettel. Ich finde die aber wirklich toll. Das muss ich sagen. Also das war schön. Ja, dann standen sie halt im Finale und das sagen sie im Nachhinein, da ist denen dann schon ein bisschen der Sprit ausgegangen. Ich meine, der Gegner, es wurde in Athen gespielt.
Es war total heiß.
Ja, und es war Ajax Amsterdam. Und ich meine, wir haben Heiko Scholz eben gehört, der gesagt hat, wir haben schon aus Scheiße Gold gemacht. Aber weiter trug sie eben nicht. Olaf Marschall übrigens auch in dieser Mannschaft, der später in Kaiserslautern Meister wurde unter Otto Rehhagel, spielte da auch. Und die Gegner, boah, wenn du da dir durchliest, wie Ajax Amsterdam aufgetreten ist, dann weißt du auch, okay.
Aaron Winter, Frank Rijkaard, Arnold Mühren. Van Basten,
Dennis Bergkamp.
Van Basten schießt das einzige Tor und trainiert von
Johann Cruyff.
Vom König.
Ja, das ist natürlich irrsinnig. Ne? Was für eine coole Geschichte.
Ja, aber sie hatten einfach nicht mehr so richtig viel.
Ja, sie haben selber gesagt, nicht mehr Sprit im Tank.
Kein Sprit mehr im Tank.
Das da war die Ruhr, hat sich dann doch nochmal gemeldet.
Das war ja in der DDR auch kein ganz fremdes Gefühl.
Kein Sprit im Tank zu haben. Ja, dann bist du halt gelaufen.
Ja,
ja? So. Aber es hat nicht gereicht. Ajax Amsterdam hat in der Tat durch einen Treffer von Marco van Basten mit 2-1 gewonnen.
Vielleicht auch, Sven, weil die Siegprämie, die da ausgesetzt worden ist, eine ganz beachtliche war für Ende der 80er Jahre, was das auch im deutschen Fernsehen entsprechend kommentiert wurde.
Ajax Amsterdam hat die höchste Prämie ausgesetzt, die es bisher im holländischen Fußball für einen derartigen Pokalerfolg zu gewinnen gab. Ein Abseits, 300.000 Gulden, das sind 270.000 Mark etwa, sollen an 20 Spieler verteilt werden, im Falle des Sieges natürlich nur.
Ja, cool. Wichtiger Hinweis, nur wenn sie gewinnen.
So war das damals in Europa, wir haben ja auch viele junge Hörerinnen und Hörer. 10-Jährige, 11-Jährige, früher hatten wir in den Ländern verschiedene Währungen, in den Niederlanden waren es eben... Die Gulden.
270.000.
Die Belgier hatten auch Franc.
Belgische Franc.
Belgische Franc. In der Schweiz gibt es natürlich noch die Schweizer.
Ich habe neulich über dem Kreuzworträtsel gesessen. Franken.
Schweizer Franken sind das.
Ich saß neulich über dem Kreuzworträtsel und musste die ehemalige portugiesische Währung eingeben.
Buh. Was war denn das nochmal?
Da bin ich mal gespannt, ob du darauf kommst.
Mit S. Peso. Ne, Pesos waren Spanien, aber so in die Richtung geht das.
Escudo.
Escudo! Ja. Ja, so war das.
Ja.
In Schweden gab es die Kronen. In Nordeuropa gab es eigentlich nur überall Kronen. Und die Ostmark. Ja, 10 Ostmark gab es.
Die Alumark.
Ja, genau. Ja, das war wirklich die Alumark. Ja. Ne? Sehr leichte Münzen. Super. Also ein weiteres Mal ging es für uns in die ehemalige DDR und mit Sicherheit nicht zum letzten Mal. Das wird wie ein liebgewonnenes Hobby hier in Jogo Bonito. Denn das sind einfach, ja, diese Geschichten sind nah am Menschen. Also den René Müller. Ich glaube, der ist mittlerweile Scout bei Borussia Mönchengladbach.
Was, echt?
Also letztes, was ich so, ja, dass der Scout ist bei Borussia Mönchengladbach. Das ist das Letzte, was ich so dann aufgespürt habe. Burkhard, wie geht's weiter mit uns?
Mit uns beiden?
In den Shownotes so steht alles, was ihr wissen müsst.
Mit ich uns hab's, beiden. Ich weiß nicht, ob das eine Zukunft hat mit uns beiden.
Doch, jetzt geht's zu Werder Bremen.
So abrupt ziehst du die Musik weg. Ich muss jetzt mal
für Aufmerksamkeit sorgen.
Ja.
Es geht zu Werder Bremen. Wir haben in der letzten Folge, die ein bisschen eskaliert ist. Wir haben uns sehr lange mit Fortuna Düsseldorf aufgehalten. Burkhard, ich blicke dich jetzt mal hier an auf dem an dem Küchentisch.
Ja.
Immerhin habe ich jetzt einen frischen Kaffee bekommen. Ich kann
dem nicht ausweichen.
Es ist eskaliert mit Düsseldorf. Da war Klaus Allofs eine große Nummer beim Finale gegen.
Ja, da war er aber auch noch 12 Jahre jünger.
Ja, aber dieser Klaus Allofs hat ja dann viel erlebt in seiner Karriere. Er ging von Düsseldorf nach Köln, er ging nach Frankreich, er war in Marseille.
Bordeaux auch.
Und dann zog es ihn zu Werder Bremen. Zu Werder Bremen und zu Otto Rehhagel. Und er hatte ja schon viel, viel, viel Erfahrung, aber er hatte auch ein lädiertes Knie. Und dann gab es dieses Finale im Europapokal, der Pokalsieger in Lissabon gegen den AS Monaco. Und ja, die TV-Reporter staunten.
Bei Werder Bremen, das überrascht ein bisschen, spielt von Beginn an Klaus Allofs mit der Nummer 11.
Ja, Klaus Allofs in der Startelf von Otto Rehhagel.
Der war damals schon fast 34, der Klaus Allofs. Und das war ja damals auch so eine Masche von Rehhagel, diese alten, fast schon aussortierten Säcke nochmal zu kitzeln und zu sagen, komm nach Bremen und da kannst du nochmal was erleben. Manni Burgsmüller, Votava, Klaus Fichtel. Also das war eine Masche, die sehr erfolgreich gewesen ist in Bremen.
Bruno Bratzett. Ja. Erinnerst du dich noch?
Ja, Wahnsinnstyp.
Dieter Eils. Frank Neubart, also diese Mannschaft, wenn man die durchgeht von Werder Bremen aus diesem Jahr 1992, dann Windenrufer, ja, der zum Beispiel übrigens darauf reagiert hat, der war ja auch Stürmer wie Klaus Allofs, der spielte in der Bundesliga und wir sind ja im Mai und in der Bundesliga hatte der ja kaum gespielt, der Klaus Allofs, der war ja fast invalide und Windenrufer, als der mitbekam, oh, ich muss mit Klaus Allofs stürmen, ja, gegen den AS Monaco, dann machte er hier Folgendes, hat er den wunderbaren Kolleginnen und Kollegen von Buten und Binnen erzählt, die haben sich auch daran erinnert.
Das war Otto wieder, er war genial mit dieser Sache. Wir hatten sogar der Nacht zuvor ein Meeting gehabt im Hotel, wo er das uns erzählt hat und sagte, jetzt spielt der Klaus Allofs. Da ging ich nachher im Hotel, dann rief ich meinen Vater an, im anderen Hotel, wo die Spielerfrauen waren, und sagte, Dad, weißt du, ich habe dir gesagt, wir verlieren. Jetzt 100% verlieren wir, weil Klaus Allofs spielt. Der hat fast kein Knie mehr und hat kaum gespielt, hat nie trainiert.
Ja, fast kein Knie mehr.
Sagte Windenrufer. So, und wie das so ist im Fußball, manchmal schreibt er eben seine ganz eigenen Geschichten. Windenrufer hat den Ball und ja, was passiert da auf dem Platz?
So gibt es Freistoß aus der eigenen Hälfte für den SV Werder Bremen. Wieder durch Uli Borowka ausgeführt auf die rechte Seite, auf den Kopf von Windenrufer. Der springt da sehr hoch. Verlängerung, Möglichkeit für die Bremer. Und Tor!
Ah.
Tor für den SV Werder Bremen!
Durch?
Und durch? Dann ist es ausgerechnet Klaus Allofs, der hier das 1:0 für Werder Bremen erzielte. Unhaltbar für Torhüter Jean-Luc Ettori. Oh. Geht der Ball dann ins linke.
Ja, das war ein Mittelstürmertor par excellence in Bedrängnis aus 6 Metern abgeschlossen. Das kann auch wehtun, aber da ging Klaus Allofs, der klang ja oft sehr weich irgendwie in seinen Interviews und sehr den Menschen zugewandt. Aber der war ein harter Spieler.
War schon
der
Eisvogel,
der, okay, sagt, das tut jetzt vielleicht weh, aber ich will das Ding da links unten reinstopfen. Mhm. Hat er getan. 1:0 durch Klaus Allofs.
Man muss vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz erklären, gerade den jüngeren Leuten, die mit Wynton Rufer jetzt nicht so viel anfangen können. Wynton Rufer war einer der größten Fußballer, die es im Bereich Ozeanien jemals gegeben hat. Der ist zum Fußballer des Jahrhunderts, glaube ich,
gewählt worden. Spieler des Jahrhunderts in Ozeanien
gewählt worden. Neuseeländer, war der Sohn einer Maori, also einer der indigenen Bevölkerungsgruppe von Neuseeland und eines Schweizers, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat dann später auch mal die Nationalmannschaft von Papua-Neuguinea trainiert, als er kein Profi mehr gewesen ist. Was er heute macht, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er lebt wieder in Neuseeland, aber war ein großartiger Fußballer, ein absoluter Publikumsliebling in Bremen.
Sympathischer Typ, total, oder?
Ja,
also definitiv. Und Klaus Allofs hat gesagt...
Ich war ja 2 Jahre vorher erst aus Frankreich in die Bundesliga zurückgewechselt und wusste natürlich auch, wie man den AS Monaco auch so einschätzen konnte. Eine hervorragende Mannschaft mit tollen Einzelspielern, aber auch eine Mannschaft, die wenn man sie richtig anpackte, dann durchaus auch ihre Schwächen hatte.
Wenn man sie richtig anpackte, das klingt bei Klaus Allofs so nett, ne? Ich habe einen kennengelernt, der hat im Jugendbereich gegen Klaus Allofs in Düsseldorf gespielt und sagte, dass der ein richtig A4-Pitcher war. Also der wusste auch, wie man dem anderen wehtut, ne? Und wie man sich behauptet als Mittelstürmer. Ich meine, wenn du das in den 70ern warst, Mittelstürmer, dann wusstest du einfach, dass es Schmerzen gibt. Dieses 1-0 durch Klaus Allofs in der 40. Minute war definitiv der Wegbereiter für den Sieg der Bremer. Übrigens auch ein fast menschenleeres Stadion.
Ja, 15.000, ne?
Das war ja lächerlich, so, ne?
Ja, habe ich auch mal
ausführlich mit Willy Lemke drüber gesprochen oder auch Marco Bode, der ja auch mitgespielt hat. Die sagten auch, das war schon ein bisschen bizarr. Und als sie dann zurückkamen, wie sie dann abgefeiert wurden, das waren ja die größten Bremer Jahre überhaupt. Mhm. Nehmen wir mal das Double weg unter Thomas Schaaf, aber in den Jahren holten sie ja ganz viele Pokale. Hat mir auch Marco Bode gesagt, die Party dann in Bremen, da auf dem Rathausplatz, das war für ihn schon der größte Moment. Ja, und Wynton Rufer erzielte das 2-0 gegen eine Mannschaft, in der ein Juri Djorkaeff spielte, George Weah. Also das war ja auch wieder eine große Mannschaft.
Über Weah haben wir ja schon, als wir uns über Afrika...
Unsere Folge Black.
Als wir uns damit befasst haben.
Arsène Wenger war der Trainer. Wenn du dir die Bilder anschaust vom jungen Arsène Wenger, glaubst du gar nicht, dass der sich mittlerweile so vor den FIFA-Karren spannen lässt. Ich fand das... kommentierend muss ich das einordnen, ziemlich widerlich, wie er sich da präsentiert hat bei der FIFA, als es darum ging, das, was gezeigt wird, an Spielen zu interpretieren und Rückschlüsse auf Erfolg und Misserfolg zu schließen, hat Deutschland wirklich auch von Arsène Wenger richtig einen mitbekommen nochmal. Ja,
hat er eigentlich gar nicht nötig
gehabt. Hat er überhaupt nicht nötig.
So einen großen und guten Namen hier in Deutschland. Mhm. Jean-Luc Ettori übrigens, der Torhüter der Monegassen, war auch 82 im Halbfinale in Sevilla gegen Deutschland im Tor. Das war damals der französische Torhüter. Ach. Und das war damals tatsächlich auch im, jetzt sag ich auch schon tatsächlich, 1982 im Halbfinale gegen Deutschland, das war sein letztes Länderspiel. Mm. 82 schon. Mm. Und dann hat er aber noch so lange weitergespielt. Noch 10 Jahre später stand er im Finale und hat dann wieder gegen die deutsche Mannschaft verloren.
Ja, und der Schlusspfiff war dann einer im Bremer Freudentaumel. Wir hören die letzten Worte in der Reportage und danach Otto Rehagel, Willy Lemke und alle möglichen anderen mit Jubelgesängen.
Dann kommt da der Schlusspfiff in Lissabon. Werder Bremen, Europapokalsieger der Pokalsieger 1992. Ein großer Triumph für die Grün-Weißen.
We want the cup, we want the cup, we want the cup.
Man hört Otto und Willy irgendwie durch.
Ja,
also es war wirklich ein großes Ereignis und da kann man Werder Bremen nur zu gratulieren zu diesem Pokal. Klaus Allofs übrigens, Europameister geworden mit der Nationalmannschaft, auch vieles erlebt, sagt über diesen Titel.
Es ist für Werder der größte Erfolg. So, und ich würde das auch für mich persönlich, ich klammer jetzt mal Nationalmannschaft aus, natürlich als den größten Vereinserfolg sehen.
Ja, also bei Werder Bremen denkt man ja oft, das ist eine Mannschaft, die im Europapokal ganz viel geschafft hat, weil sie einfach so viele großartige Europapokal-Nächte erlebt hat im Weserstadion.
Definitiv.
Und es ist aber der einzige Pokal gewesen. Die haben es noch einmal ins Finale ja nur geschafft. Mhm. Die Bremer, das ist 2009 gewesen, damals im UEFA-Pokal hieß es, glaube ich, noch. Auf jeden Fall war es gegen Schachtar Donetsk und haben dann dieses Spiel damals nicht gewinnen können, obwohl sie als großer Favorit in dieses Endspiel gegangen sind. Ich weiß das noch deshalb, weil kurz vorher meine Zwillinge auf die Welt gekommen sind.
Ach.
Ja, und da kurz danach hat Bremen dieses Finale gespielt und hat es dann leider nicht gewonnen, sondern nach Verlängerung damals gegen Schachtar Donetsk in Istanbul verloren.
Aber Werder Bremen ist einfach eine spektakuläre Mannschaft mit
einer
tollen Geschichte.
Und es ist so ein tolles, ich sage das ja immer wieder, das Weserstadion ist für mich das großartigste Fußballstadion, das wir in Deutschland haben. Also als Fan. Mit ja. Vielleicht mit Kaiserslautern zusammen.
Ich war letztens auch wieder da.
Es ist einfach magisch. Wenn du abends da hinkommst, das Flutlicht ist an, das ist dieser leichte Nebel, der über dem Stadion liegt.
An der Weser direkt.
Es ist fantastisch.
Die so einen Bogen hat, so meandriert rund um das Stadion. Ich finde, die haben das ganz toll geregelt. Was ich so ein bisschen nervig finde, sind diese flachen Tribünen. Also man steht relativ weit weg und es sind so flache Tribünen. Ich glaube, die Sicht könnte eine bessere sein, aber es ist natürlich ein Wahnsinnsort des deutschen Fußballs.
Ja, aber auch, weil die Tribünen so unterschiedlich sind.
Naja.
Das ist nicht gleichförmig gebaut.
Das war doch bei Aston Villa seinerzeit so, als wir da waren. Das war auch so ein Stadion, wo keine Tribüne wie die andere aussah.
Das ist ein Backsteinstadion.
Ja, auf der einen Seite Backstein, dann, also das fand ich mal, ich finde solche Stadien, die so eine Geschichte erzählen, immer ganz toll.
Ja.
Ach, ich freue mich auf Mitte März, unsere Groundhopper-Tour.
Ja.
Übrigens, in dieser Saison spielte im Europapokal der Pokalsieger auch der Eisenhüttenstädter FC Stahl.
Ach,
ja,
so
vom NOFV.
92.
Und zwar schieden sie aus gegen Galatasaray Istanbul.
Nee.
Ja, sie waren ja Pokalvize. Hansa Rostock hatte den Pokal gewonnen. Sie
den
waren
letzten.
Als Vize, genau. Mhm. Waren aber als Meister dann im Europapokal der Landesmeister. Mhm. Und deswegen spielte Eisenhüttenstadt im Europapokal der Pokalsieger. Dieses Heimspiel von Eisenhüttenstadt gegen Galatasaray Istanbul. Also, da würde ich viel drum geben, das nochmal erleben zu können. Das muss kurios gewesen sein.
Ja, vielleicht hat ja einer der Jogadores, die das jetzt hören, dieses Spiel erlebt.
Und bringt da Licht ins Dunkel. Das
war
nur so
was zu erzählen.
War eine Randnotiz.
Ja.
Burkhard, sind wir durch oder hast du noch einen?
Ja, wir sind fast am Ende. Also es war ja die letzte deutsche Finalbeteiligung, die erfolgreich gewesen ist von Werder Bremen. Es gab aber noch eine weitere tatsächlich mit deutscher Beteiligung. Das habe ich noch einmal tatsächlich untergekriegt. Sehr schön. Und das war ein Finale, das in meiner Erinnerung so fast gar keine Rolle spielt. Ich habe es, als ich durchgeblättert.
Ich weiß gar nicht, von welchem du sprichst.
Ich spreche vom Finale des FC Chelsea 1998 in Solna im Rasunda-Stadion gegen den VfB Stuttgart.
Ach.
Ja. 98 hat es der VfB Stuttgart mit Franz Wohlfahrt im Tor, mit Murat Yakin, mit Thomas Berthold.
Hat der Verlag da auch gespielt?
Frank Verlat hat da, glaube ich, nicht mehr gespielt.
War doch die Zeit, wo der da war.
Nee, der hat aber nicht gespielt.
Mhm.
Da hat Soldo hat da gespielt, Poschner, Matthias Hagner, Krasimir Balakov,
okay.
Bobic, Akpobori und der Trainer, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, war
von Stuttgart.
Mhm. 1998. Es war Jogi Löw.
Nee.
Ja. Es war tatsächlich Jogi Löw. Das hatte ich überhaupt nicht so abgespeichert, dass der als Clubtrainer tatsächlich mal in einem Europapokal-Endspiel stand.
Jogi Löw?
Ja, und er hat es dann verloren gegen den FC Chelsea. Den einzigen Treffer erzielte Gianfranco Zola in der 71. Minute. Das Besondere war, dass der FC Chelsea damals von Gianluca Vialli trainiert wurde.
Ah, ja.
Und Gianluca Vialli, der jetzt leider verstorben ist, war Spielertrainer. Überleg dir mal, auf dem Niveau. Der war Spieler und Trainer. Die hatten große Probleme auf der Trainerbank, der FC Chelsea. Und dann hat der...
Spielertrainer?
Ja, dann hat der Club gesagt, mach du das mal übergangsweise beides. Und dann hat er sich selber aufgestellt und hat auch durchgespielt. 98. Das sind so eine Geschichte, die hältst du gar nicht mehr für möglich. Und die waren 98 noch.
In seiner frühesten Phase war nicht Jürgen Klopp sogar Spielertrainer? So eine Art?
In Mainz, ja, ich glaube.
Also aber paar Tage, da war er schon als Spieler fast raus, aber dann musste er übernehmen.
Ja.
Spielertrainer sag ich. Weißweiler war ja auch Spielertrainer.
Spielertrainer wäre auch mal ein gutes Thema, ne?
Wäre auch ein gutes Thema.
Ja.
Haben wir jetzt die letzte Schleife um den Europapokal der Pokalsieger, den es tatsächlich viermal gab, also vier verschiedene Pokale gab es da, die überreicht wurden. Haben wir den jetzt tatsächlich in unsere Vitrine gestellt?
Ja, der Vollständigkeit halber, das letzte Finale war dann 1999. Lazio Rom hat es gewonnen und den letzten Treffer im Europapokal der Pokalsieger schoss ein Tscheche mit Pavel Nedved.
Auch ein wunderbarer
sehr,
Fußballer.
Sehr, sehr,
wunderbarer
sehr
Fußballer.
Fußballer. Das war 1999 und es war in Birmingham im Stadion von Aston Villa.
In der Nähe?
Im Villa Park.
Im Villa Park, da fliegen wir hin. Also Birmingham ist ja unweit von Manchester, in der Kante.
Ja.
Das war der Europapokal der Pokalsieger.
Jetzt
länger
kommt, jetzt,
als ursprünglich gedacht.
Ja, aus einer Folge sind jetzt fünf geworden.
Nein, ganz am Anfang hatten wir die Überlegung, komm, wir machen eine Folge.
Ja.
Und daraus sind jetzt vier geworden, oder was?
Ja.
Sind es drei? Grenzen verschwimmen.
Ja.
Wir sind nächste Woche wieder für euch da mit Sonnenkönigin. Mhm. Ihr könnt euch freuen auf, also grundsätzlich, es werden zwei Folgen mindestens, würde ich mal sagen. Karl-Heinz Wildmoser finde ich total spannend. Ich finde Günther Eichberg sehr gut. Es muss ihr Schalke immer.
Ja, sicher.
Was hast du?
Bringst du das dann auch mit dem 18er Schlüssel?
Leute.
Machst du das?
18er Schlüssel. Ja, ich, vielleicht erzähle ich es. Ich deute es an. Der Rest ist eurer Fantasie überlassen. Wir hatten es ja schon mit dem nackten Hupe.
Ja.
Ein 18er Schlüssel und das war's.
Liebe Leute, das war's für heute.
Nein. Kannst du mich nicht drauf sitzen lassen. Welche Sonnenkönige bringst du
das mit? Das wirst du dann sehen.
Da war die Fragen ploppen mir auf. Woher weißt du das denn? Was? Was man so hört. Welchen Sonnenkönig hast du?
Ich entlasse dich da nicht.
Du Affe!
Liebe Leute, das war Jogo Bonito.
Bitte kommt in den Club de Jogadores.
Das war der Europa.
Macht euren Ratschenkasten auf. Zack, zack, zack. Spendet und macht das hier alles möglich und kommt vor allem zu unserem Live-Auftritt in Köln-Ehrenfeld in die Kulturkirche am 13. Juni. Burkhard Hupe freut sich. Ich freue mich auch.
Ich gebe mir zumindest Mühe.
Naja, aber ne? Ja. Wenn dein Gesicht jetzt auch noch in die Richtung geht, würde ich mich auch sehr freuen.
Ich habe noch ein bisschen Zeit.
Tschüss sagen, Burkhard Hupe.
Und Sven Pister.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.